In der Nacht vom 16. auf den 17. April 1791 wurde jene Person, die sich seit dem 12. April 1777 öffentlich Alessandro Conte di Cagliostro nannte, von der Festung Sant'Angelo in Rom in die Festung San Leo in Montefeltro überführt. Die Reise erfolgte geheim und dauerte 5 Tage. In der offiziellen Sterbeurkunde, die am 28. August 1795 vom Erzpriester Don Luigi Marini, Pfarrer der Kirche Santa Maria Assunta in San Leo, ausgestellt wurde, steht unzweideutig, dass er starb, Zitat, ohne das geringste Zeichen der Reue gegeben und ohne ein Erflehen geäußert zu haben, Zitat Ende. Also die von der Masse der Intellektuellen bis auf den heutigen Tag ohne jeden objektivierbaren Schimmer von Beweis vertretene Behauptung ist falsch. Jene Person, die sich seit dem 12. April 1777 Conte di Cagliostro nannte, habe sowohl öffentlich als auch nicht öffentlich abgeschworen. Hingegen wäre jenes, das man Aufklärung nennt, die bei dieser Masse auch besonders gern wegen ihres exzeptionellen Dünkels europäischer Aufklärung heißt, eine tatsächliche Frucht des Überlegens jener intellektuellen Masse gewesen, hätte in diesem Zusammenhang und objektiv betrachtet aus dieser Masse die erste Frage lauten müssen: Was hätte jene Person, die sich seit dem 12. April 1777 in der Öffentlichkeit Conte di Cagliostro nannte, überhaupt abschwören können, geschweige müssen? Und es ist für die geschlechtsunspezifischen Vertreter dieser Masse ebenso bezeichnend, dass sie diese ohne jeden objektivierbaren Schimmer von Beweis vertretene Behauptung, jener Cagliostro habe, sowohl öffentlich als auch nicht öffentlich abgeschworen, erst vertraten und das dann quasi unisono taten, nachdem sie den Inhalt, der direkt nach der Urteilsverkündung im April 1791 veröffentlichten und ebenso bezeichnenderweise sofort in die in den machtelitären Reichen Europas gesprochenen und vor allem von der Masse der Intellektuellen verstandenen Hauptsprachen übersetzten, vom allein der römischen Inquisition und damit den Machtinteressen des damaligen europäisch-feudalistischen Ancien Regimes dienend verpflichtet gewesenen Monsignore Giovanni Barberi verfassten, machtelitären Propagandaschrift in ihre Köpfe verankert hatten. Und hier ist insbesondere ein gewisser Herr Goethe deshalb unbedingt zu nennen, da diese Verankerung in dessen Kopf geradezu als exemplarisch gelten kann. Denn dessen so heuchlerisch wie giftsprühend geführte Kampagne gegen jenen Cagliostro setzte erst ein, als dieser Herr jene kurz meist nur als Compendio bezeichnete, machtelitäre Propagandaschrift gelesen hatte. Und Herr Goethe setzte seine Kampagne selbst noch in seiner italienischen Reise fort, das heißt im Jahre 1817, als diese weltberühmt gewordene Reise erst veröffentlicht wurde, obwohl doch vom 3. September 1786 bis zum 18. Juni 1788 gewährthabend. Und Jahre vor der Veröffentlichung im Jahre 1817 bearbeitete dieser Herr den Text seiner Reise noch intensiv. Was aber mag man wiederum daraus schließen müssen? Nun, da wegen der vielen widersprüchlichen Behauptungen von dieser Masse aber fortgesetzt als nur marginal widersprüchlich seiend behauptet und hierbei immer auf jene Propagandaschrift des Herrn Barberi verweisend, da diese Propagandaschrift von dieser Masse als eine gilt, zumindest als solche verkauft wird, die endlich Licht ins Dunkel gebracht habe, wie es ein Herr Goethe sinngemäß in seiner 1817 erschienenen italienischen Reise, auch schon 1792, zur Frohlockung aller Vernünftigen behauptet und es bereits und zuerst, wie gesagt, in seinem im März 1792 in Weimar gehaltenen Referat, also knapp ein Jahr nach dem Erscheinen jener machtelitären Propagandaschrift behauptet hatte, so dass der von der Masse der Intellektuellen der Öffentlichkeit verkaufte Sachzusammenhang, um den man aber wegen seiner Komplexität schon deshalb bis heute gar nicht wissen kann, da viele der Dokumente des ausschließlich politisch geführten Prozesses gegen jenen Cagliostro noch immer weggeschlossen sind und somit der von der Masse der Intellektuellen der Öffentlichkeit verkaufte Sachzusammenhang für die Masse der Menschen als wahr gilt, da also weder der Fall Cagliostro selbst als aufgeklärt noch der intellektuelle Umgang damit als ein Aufgeklärter anzusehen ist, und da an diesem Fall exemplarisch gezeigt werden kann, dass Machteliten strukturell unfriedlich sind, folglich die Masse der Intellektuellen ebenso, bedeutet das also, dass weder der Fall Cagliostro selbst als aufgeklärt noch der intellektuelle Umgang damit als ein Aufgeklärter anzusehen ist, bezogen auf die heutige gesellschaftspolitische Entwicklung, es gibt keine Begründung für die Annahme, dass die Staaten im westlichen Teil des eurasischen Kontinents jemals gesellschaftspolitisch eine tatsächlich friedliche Richtung einschlagen könnten, hätten sie sich beispielsweise nur erst von der US-amerikanischen Machtelite und deren Masse der Intellektuellen befreit. Da die Masse der Intellektuellen, die bürgerlichen Intellektuellen in diesen Staaten sind gemeint, meint, es genüge, dass die Masse ihrer Vertreter sich an die Seite der europäischen Machteliten stellten, da die bloß richtig beraten werden müssten. Dabei ist es doch gerade diese Masse, die von jeher Machteliten berät und die für deren Interessen, somit selbstverständlich, so selbstgerecht und selbstüberzeugt, wie die nun einmal ist, auch für die dieser intellektuellen Masse selbst, die gesellschaftspolitisch wirksam werdenden Narrative ausformuliert, verbreitet und bei Zeiten updatet. Denn dann sozusagen fluppe es gesellschaftspolitisch schon auch weiterhin machtelitär konform, zumal da heutzutage das die Masse der Menschen konformierende zunehmend algorithmisiert geschieht, was das Geschäft der politischen Reaktion ungemein erleichtert. Nun, wie jämmerlich diese Masse ist, wird bereits daran deutlich, dass die geschlechtsunspezifischen Vertreter dieser Masse beispielsweise dann, soll's mal wieder um Frieden gehen, auf einen gewissen Herrn Kant verweisen. Denn wegen der ihnen zur zweiten Natur gewordenen Scheuklappen kann dieser Masse das Fragwürdige an der Schrift, deren Titel dann ihre geschlechtsunspezifischen Vertreter stets zitieren, zum ewigen Frieden, die Herr Kant zwar richtigerweise als einen philosophischen Versuch bezeichnet hat, übrigens aus Sicht dieses Herrn. Denkrisches ist allein im Sondergebiet der Philosophie anzustellen erlaubt und deshalb solch Angestelltes erst wertig. Was die Masse der bürgerlichen Intellektuellen bejahend nicken lässt, da sie es ja exklusiv zu betreten haben. Zu welchem Zweck? Zum Drehen ihrer Runden auf der von ihnen reich bevölkerten Gedankenbahn, also wegen der ihnen zur zweiten Natur gewordenen Scheuklappen, kann diese Masse das Fragwürdige an jener Schrift nicht auffallen, selbst heute noch. Will sagen, dass das Ergebnis solchen philosophischen Versuchens beim es praktisch umzusetzen Versuchen scheitern muss. Es ist eben kein Zufall oder schlafwandlerisches Wandeln, dass sich nach dem Veröffentlichen jener Kantschen Schrift im Jahre 1795 die machtpolitischen Prozesse nicht bloß unverdrossen, sondern zunehmend sich beschleunigend und noch verderblicher ereigneten, vor allem aber bis zum heutigen Tage sich derartig ereignend, so dass das Ende dieses Prozesses allein ein allgemein finales sein könnendes zu sein scheint. was für diese Masse aber kein Grund, das Fragwürdige an alles andere als unbedeutenden Aussagen dieses Herrn überhaupt zu prüfen, denn es ist nicht ohne Grund, sozusagen sogar, nicht ohne Doppelgrund, dass es für Kantsche Aussagen gehörige intellektuelle Interpreten gibt. Hingegen, mir kann jemand gestohlen bleiben, der meint, meinen zu müssen, Zitat, schwadroniert so viel ihr wollt und worüber ihr wollt, aber gehorcht, Zitat Ende, Zitat Immanuel Kant. Denn vor solchem Hintergrund bekommt das Praktizieren ewigen Friedens einen Charakter, den man Friedhofsruhe nennt. Somit, es gibt nichts, das beispielsweise die These stützen könnte, Europa, gar das Elitenprojekt EU, könne einen friedlichen Charakter gewinnen. Das allein schon deshalb nicht, da die politische Idee Europa eine chimärische ist, die einst in der Welt des Vorstellbaren in den Köpfen der Masse der Intellektuellen, der bürgerlichen Intellektuellen, auf jener von dieser Masse reich bevölkerten, von der Realität abgeschilferten Gedankenbahn das Licht der Welt des Vorstellbaren erblickt hat. Im Gegenteil, vor dem Hintergrund der bestehenden Machtverhältnisse, an denen die Masse der bürgerlichen Intellektuellen substanziell nichts geändert sehen will, also mit oder ohne USA. Für das Elitenprojekt EU gibt es genau eine Entwicklungsrichtung, deren Ergebnis ich vor einer ganzen Reihe von Jahren bereits als orwellianisches Imperium des Friedens bezeichnet habe, was durch die innen- und außenpolitische Entwicklung leider vielfältig fortgesetzt bestätigt wird, so dass es den aufmerksam Beobachtenden nicht überrascht, dass es beim Gang durch die präsente Düsternis, je nachdem, was gerade machtpolitisch genehm und von jener Masse dann, nicht allein narrativ geliefert wird, mehr und mehr nach Huxley oder mehr und mehr nach Orwell riecht.